Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich lese euch den Predigtext aus Lukas 22. Der Kontext ist kurz vor der Kreuzigung, Jesus wird ergriffen und davon handelt dann der Text von dem, was dort passiert. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du redest. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ihr Lieben, wir sind in der Predigtreihe Perspektive Ewigkeit und diejenigen von euch, die an den letzten Sonntagen im Gottesdienst waren, haben erst eine Predigt über Abschied und Verlust gehört, am vergangenen Sonntag eine Predigt über die Frage nach dem Richtenden, nach dem Zornigen, nach dem etwas patriarchal daherkommenden Gott. Heute geht es um Umkehr, um Hoffnung, aber auch um unser Versagen. Es geht um das Thema der Reue und vielleicht auch um das Thema der sich wiederholenden Reue. Reue hat nach meiner Einsicht, und vielleicht fühlst du es ähnlich, verschiedene Dimensionen, verschiedene Intensitäten. Es gibt so eine Art Gewöhnung an das, was wir sind und tun. An einem normalen Tag, einem Mittwoch, der nicht der Buß- und Bettag ist, und vielleicht war es sogar heute so, fühlen wir vielleicht gar nicht so ganz genau, wie es um uns steht. Unser Gefühl ist irgendwie gedämpft. Wir leben damit, dass wir nun mal so sind, wie wir sind, und dass nicht alle Dinge, die wir tun und sagen, reines Gold in Gottes Augen sind. Oder ein bisschen präziser und bissiger formuliert, dass manches, was wir tun an einem ganz normalen Mittwoch, totaler Mist ist in Gottes Augen. Es wird uns eher selten bewusst in der ganzen tiefen Dimension, was mit uns los ist. Petrus am Ende unserer Geschichte gerät in eine Situation, in der ihm die gesamte Tiefe seiner Existenz in diesem einen Moment einmal bewusst wird. Da geht er weg von den anderen. Er ist ein typischer Mann, der nicht gern gesehen werden möchte, wenn ihm die Tränen kommen. Und in dem Augenblick, in dem es ihm dann wirklich zu Herzen geht, da bricht es mal aus ihm heraus. Aber das war bei ihm auch länger nicht der Fall gewesen. Ist es das einzige Mal, dass wir von Petrus lesen? Ich glaube sogar das einzige Mal, dass wir überhaupt von irgendeinem Jünger lesen, der in Tränen ausbricht. Der Weg bis dahin ist vielleicht ein bisschen exemplarisch in unserer Geschichte angelegt, die ich euch heute auslegen möchte. Und der dann folgende, weitere Weg, den Petrus zu gehen hat, ist ein ganz mühsamer Weg der Umkehr, denn er wusste noch nicht, wie Jesus eigentlich reagieren würde auf das, was er da getan hatte oder auch gelassen hatte. Wir gehen also heute erstmal in der Predigt den Weg mit Petrus, den Weg seines Versagens bis zu dem Moment der Reue und dann noch einen kleinen Schritt weiter, den Weg der Vergebung und Gnade. Ich fange nochmal von vorne an im Text. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab, also Jesus, und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Wir stellen uns vor, wie das so aussah. Petrus und vielleicht auch ein paar andere von den Jüngern, aber von den anderen wissen wir gar nichts, hält sich da irgendwie in der Nähe Jesu auf. Jesus scheint die ganze Zeit da zu sein, auch wenn gar nicht von ihm geredet wird. Denn am Ende unserer kleinen Geschichte wendet sich Jesus um und schaut Petrus an. Er war also die ganze Zeit da. Es findet alles, diese gesamte Geschichte in Jesu Nähe statt. Man könnte sagen, in der Nachfolge Christi, um das ein bisschen fromm zu formulieren oder ein bisschen weniger fromm gesagt, jemand, der wirklich es mit Jesus ernst meint, der die ganze Zeit bei ihm bleibt, der mitgeht, auch bei dieser Verhaftung, der versagt dann wirklich kläglich. Es ist keinesfalls so, dass Petrus irgendwie von Jesus weggekommen wäre, dass er jetzt ganz weit weg wäre von ihm, sich auf irgendwelchen dunklen Abwegen, in irgendwelchen dunklen Ecken Israels herumdrücken würde, da, wo man nicht hingeht, da, wo man besser nicht erwischt wird. Er ist ganz nahe bei seinem Herrn. Und Jesus geht gerade den Weg des Gehorsams und Petrus schaut ihm dabei zu und man würde doch denken, ey, das kriegt ein Christ doch wohl hin. Im Gottesdienst saubere Gedanken zu haben, kein Mist zu bauen. Aber glaub's mir, es passiert dauernd, dass in Gottesdiensten Menschen keine guten Gedanken haben. Ich auch. Petrus folgt Jesus von ferne, so lesen wir, und dann passiert eine Situation, wie wir sie bei den Pfadfindern da hinten im Garten erleben. Es wird ein Feuer mitten im Hof gemacht und sie setzen sich zusammen. Und Petrus setzt sich mitten in die Runde. Es ist am Rande eines heiligen Momentes, könnte man sagen. Denn bei Jesus passieren gerade entscheidende Dinge. Er bereitet sich auf den Weg vor, indem er am Kreuz sterben wird und die Sünde der Welt tragen wird. Und Petrus ist am Rande dieses heiligen Moments dabei. Die sind alle am Rande dieses heiligen Moments dabei. Wir sind gerade dabei, wo wir so darüber nachdenken. Und genau in diesem Augenblick, von dem man denken würde, wahrscheinlich singen die Engel gerade Loblieder auf den Sohn Gottes, versagt Petrus menschlich total. Und übrigens, das geschieht uns auch. Es ist eine exemplarische Geschichte. Sie beschreibt exakt das Leben eines Christen, wie du und ich einer sind. Oft ist es genau am Rande eines heiligen Momentes, dass das andere sich auch auftut. Es ist in Gemeinden, dass sich das andere auch auftut. Es ist manchmal nur ein kleiner Augenblick zwischen dem Schönsten und dem Schrecklichsten. Petrus gerät in etwas hinein, was er nicht hat kommen sehen, obwohl Jesus es ihm sogar gesagt hatte. Selbst diese kleine Ausflucht, ich habe es nicht gewusst, es war mir gar nicht klar. Natürlich wusste ich nicht, dass das in der Steuererklärung angekreuzt werden muss. Ich wusste nicht, dass auf porno.de Sachen sind, die man sich vielleicht besser nicht anguckt. All solche Ausflüchte konnte Petrus nicht bringen. Denn Jesus hatte ihm gesagt, es wird passieren. Du wirst mich verleugnen. Manchmal kündigt sich das in unserem Leben an. Als erwachsene Menschen wissen wir das auch manchmal. Jetzt kommt etwas, was vielleicht nicht zu dem Besten meines Lebens gehört. Aber manchmal kommt es auch überraschend. Meistens aber ahnen wir, glaube ich, was passiert. Zuckersüchtige Menschen auf dem Weg zur Süßigkeiten-Schublade, auf dem Weg in die Küche, bei uns ist das so ein Apothekerschrank, da ist die Schokolade. Sie lehnt da so. Wir stellen sie so senkrecht rein. Keine Ahnung warum. Warum tun wir das? Weiß ich nicht. Minzschokolade von Marabou. Und wenn ich auf dem Weg in die Küche bin, dann weiß ich, wenn ich die drei Stufen vom Wohnbereich nehme, dass gleich Schokolade kommt. Und so ist es auch, also Schokolade ist ja keine Sünde, tatsächlich nicht, aber ihr versteht das Bild. Manchmal kündigt es sich an, dass wir in etwas hineingeraten, was nicht gut ist. Es gibt auch den unvorbereiteten, einzelnen Moment der Schwäche, in den ein Mensch tatsächlich hineinstolpert. Vielleicht ein Ärger, der aufhallt, ein böses Wort, was gesprochen wird und man hat es nicht kommen sehen. Man wusste es nicht, dass es gleich passieren würde. Aber Petrus am Lagerfeuer wusste, dass es passieren würde. Er hatte Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und wir müssen das bedenken, weil wir nachher uns aufhalten werden einen Moment bei dem Gedanken der Schwere unserer Schuld. Da sieht ihn die Magd im Licht sitzen, das Feuer flackert. Jetzt sieht man ihn im Halbdunkel und sie sagt, der. Und die Frage, die bei Petrus, das ist vielleicht nicht deine Frage, wenn du in etwas hineingerätst, was Gott nicht gefällt, aber Petrus' Frage war die Frage, wer bist du eigentlich? Was ist deine Existenz, wenn du dich zu Gott hältst? Wer bist du dann? Das ist die Frage, die sich hinter Petrus' Verleugnung verbirgt. Bist du ein Freund Jesu? Gehörst du jetzt zu ihm? Wirst du, wenn du danach gefragt wirst, sagen, ich bin dabei? Das ist Petrus' Frage. Gehörst du zu ihm im Gelingen und im Scheitern? Und diese Frage löst sein Scheitern aus und erklärt es auch. Diese Frage wird Petrus am Ende der Geschichte vor seine schmerzhafte Erkenntnis führen. Wer bist du in diesem Augenblick? Die Frage, die dich und mich zum Scheitern führt, ist vielleicht eine andere. Vielleicht ist sie die Frage nach deinem Selbstwert. Vielleicht auch die Frage nach einer Sucht, die in dir lauert. Die Frage nach einem Bedürfnis, von dem du glaubst, dass es dir erfüllt werden müsste, obwohl es vielleicht besser wäre, die Finger davon zu lassen. Wer weiß. Aber Petrus' Frage war, wer bist du? Und diese Frage brachte alles in ihm hervor, was ihn in diesem Augenblick in die Hässlichkeit seines Lebens führte. Ich kenne ihn nicht, sagt er. Nach Jahren des gemeinsamen Weges, nach durchredeten Nächten in der Gegenwart Jesu, er ist dabei. Nach Wundern, deren Zeuge Petrus war, nach bewegenden Predigten, nach Lebensentscheidungen, nach wirklich tiefen Entscheidungen, nachdem Petrus in einem heiligen Moment alles zurückgelassen hatte, um ganz mit Jesus zu gehen, spricht er in der Gegenwart Jesu die Worte, ich kenne ihn nicht. Es ist ein menschlicher Moment der Angst wahrscheinlich, eine Ahnung von Gefängnis, Folter und Tod, ein in die Enge getrieben sein, ein Bewahren seiner Freiheit und das alles in einem Moment zusammengepresst. Ja oder nein? Wer bist du jetzt? Die gleiche Frage könnte man vielleicht an uns ansetzen, auch wenn es nicht unser Hauptmotiv ist für unser Sündigsein, für unser in Schuld fallen. Wer bist du jetzt? Was prägt jetzt eigentlich deine Existenz am meisten? Ist es jetzt dein Stolz oder Jesus? Ist es deine Lust oder Jesus? Dein Appetit oder Jesus? Dein Zorn oder Jesus? Aber so leid es mir tut, unsere Antwort ist vermutlich genauso gut, wie die Petrus an dem Tag findet. In diesem Augenblick kenne ich ihn nicht. In diesem Augenblick bleibe ich bei mir, bei meiner Angst, bei dem, was ich bin und kann mich nicht entschuldigen. Jesus schaut dabei zu, ich habe es vorher gewusst, ich habe es kommen sehen und trotzdem getan. Stehst du mehr zu deinem Glauben oder zu deiner Freiheit, könnte man Petrus fragen. Und er antwortet, ich kenne ihn nicht. Na gut, das kommt beim ersten Mal noch spontan raus. Die Vorwarnzeit war gering, er hatte es so vielleicht nicht sagen wollen. Das war nun nicht der bestmögliche Petrus. Denzel Washington hat das neulich gesagt, er möchte die bestmögliche Version seiner selbst sein. Und sicherlich hat er es sofort bemerkt und mit ein bisschen Bedenken hätte er eine bessere Antwort gefunden. So wie du und ich, wenn wir nachdenken würden, manchmal zu besseren Entscheidungen kämen. Also es gibt ein Luftholen, ein Aufstehen, ein ganz von vorn, eine kleine Weile zwischen der Frage der Magd und ein Nächster. Ein Nächster, der Petrus anschaut und sagt, du bist einer von denen. Es gibt einen zweiten Anlauf an diesem Tag und vielleicht bist du auch eine von den Personen, denen es an einem Tag gelingt, ich gehöre zu denen, zweimal den gleichen Fehler zu machen. Ich bekomme das hin. Mich morgens schlecht zu verhalten und mittags schon wieder. Das ist der Ablauf zwischen Imke verlässt morgens das Haus und sie kommt wieder zurück. Zweimal am gleichen Tag Mist gebaut. Habe ich hinbekommen, kriege ich immer mal hin. Und es wird bei Petrus auch nicht besser durch Nachdenken, durch eine bessere Vorbereitung, durch einen zweiten Versuch. Seine Angst ist geblieben, sein existenzieller Druck ist da und es treibt die gleiche blöde Reaktion aus ihm heraus. Und immer noch schaut Jesus dabei zu, wie Petrus gefragt wird, wer bist du jetzt? Und er antwortet indirekt, ich bin nicht jemand, der für Jesus alles aufgibt. Keinesfalls bin ich jemand, der seine körperliche Freiheit für Jesus opfert. Überhaupt nicht bin ich jemand, der sich dafür bestrafen lässt oder sich selbst bestraft, weil er Christ ist. Also lautet die logische Antwort auf die Frage, wer bist du jetzt? Ich bin's nicht. Ich bin keiner von denen. Und vielleicht denkst du, weil du dir deiner Sache sicher bist, das kriege ich besser hin, dann freue ich mich mit dir. Aber viele von uns bekommen es nicht besser hin. Und auf jeden Fall Petrus, auf dessen potenziellen Grab eine der größten Kirchen weltweit steht, den die meisten Christen weltweit, das sind nämlich die Katholiken, für einen der bedeutendsten Bischöfe in der Geschichte der Kirche halten, zumindest der hat es nicht besser hinbekommen und er hat es noch ein weiteres Mal nicht hinbekommen. Nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, und das ist jetzt schon eine echt gute Zeit, um sich das gründlich zu überlegen, was man gerade gemacht hat. Eine Stunde nachdenken, da kommt man zu was, denkt man so, bekräftigt es ein anderer und sprach, wahrlich, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Eine tiefere Distanz kann man doch nicht schaffen zwischen dem Sohn Gottes und sich. Und da wendet sich Jesus um und sah Petrus an. Es ist der Blick Jesu, der alles ausmacht in dieser Geschichte. Jesus hatte Petrus gesagt, wenn er unter Druck gerät, dann würde das so sein. Er wusste es besser als Petrus selbst und Petrus hatte es geleugnet und hat es nicht sehen wollen und hatte sich selbst nicht anschauen wollen. Und weil er sich selbst nicht anschauen wollte, kam er nicht zu dem Ergebnis, dass er ist, wer er ist. Jesus aber hatte ihn angeschaut. Er hatte ihn gesehen. Nun schon einige Jahre. Petrus hatte gedacht, er könnte mehr sein, tapferer und sicherer und heiliger und schöner. Jesus hatte die schmutzige Wahrheit gesehen und sie tatsächlich ganz unaufgeregt zur Kenntnis genommen und dann zur Kenntnis gegeben. Er hatte bemerkt, wer Petrus sein würde in der Zukunft. Und er hatte ihm in diesem Wissen gesagt, auf dich werde ich meine Kirche bauen. Weide meine Schafe, weide meine Herde, kümmere dich um die anderen. Petrus hatte offenbar bei der Frage, wer bist du, gedacht, er könnte ein großartiger Mensch sein. Jemand, der sich Jesu würdig erweist, der es hinbekommt, gut zu leben, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, also auch dich und mich. Wenn wir gerecht sind, wenn wir Gottes Willen tun, dann können wir zu ihm kommen. Dann schaut er uns an mit dem Blick der Liebe, dann würde es gelingen. Sodass als Jesus sich umwendet, nachdem Petrus sein kleines Szenario mit drei Verleugnungen abgeliefert hat, Petrus sich wie fühlen wird? Als ein Gewinner auf der Siegerstraße des Gelingens, jemand, der es geschafft hat, einen einzigen Tag geschafft hat, ach Quatsch, zwei Stunden geschafft hat, tatsächlich heilig zu leben, richtig zu leben, alles zu tun, was man sich so selbst vornimmt in seinen besten Momenten? Wer von uns hat das nicht getan, sich vorzunehmen, diese Sache in den Griff zu bekommen? In diesem Jahr werde ich, jetzt werde ich anfangen zu laufen, jetzt gehe ich zum Sport. Selbst diese Dinge bekommen wir, die meisten von uns, nicht hin. Einige ja, und die bewundern wir ja. Aber in diesen geistlichen Dingen sauber zu bleiben, alles richtig zu machen, da stehen wir am Ende doch in Hemd und Hose da. Wer bist du? Fragt Jesus Petrus. Und die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist eindeutig. An diesem Punkt wirst du so sein. Und so traurig es ist, Petrus ist auch so. Und als ihm diese tiefe, bittere Erkenntnis kommt, dass er tatsächlich so ist, dass die Wahrheit über ihn lautet, dass die eine Frage, wer bist du jetzt, ihn zu einer Lüge treibt, zu einer Distanz zu seinem Herrn, den er liebt, aber zu dem er jetzt nicht stehen kann. Da bricht der Schmerz einmal aus ihm heraus. Es ist so schmerzhaft, sich selbst anzuschauen, sich selbst zu sehen in seinem Versagen und damit zurechtzukommen, dass Gott mich genauso sieht und dass ich vor ihm so bin und es mir auch nicht schönreden kann. Es wird nicht besser von, ich hatte keine andere Wahl. Es ging nicht anders. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Und es ist auch nicht so, wenn wir über Umkehr und Buße und Reue reden, es ist auch nicht so, dass wir nicht wüssten, was wir tun. Das können wir uns ja auch nicht einreden, dass wir nicht wüssten, dass bestimmte Dinge, die wir tun oder getan haben oder auch bereit sind, wieder zu tun, dass sie nicht gut sind. Das glaubt doch keiner von uns ernsthaft. Petrus hätte es an diesem Tag bestimmt nicht geglaubt, denn beim dritten Mal spätestens wusste er natürlich, das waren schon zweimal, jetzt ist es dreimal. Und wäre er nochmal gefragt worden, hätte er es auch ein viertes Mal getan. Aber nun hat er Hahn gekräht, Jesus hat sich umgedreht, also ist es nicht nochmal passiert. Wirklich gern wäre er bestimmt anders gewesen. So wie du und ich auch gern schöner, heiliger, richtiger, reiner wären, ohne Versagen und schuldlos. Sicherlich wären wir das alle gern. Und wie schön wäre die Welt, wie viel besser, wenn wir es wären. Wie viel Schönheit sehen wir in den gelingenden Momenten, in denen tatsächlich uneingeschränkte Liebe, uneingeschränktes Nachfolgen, uneingeschränkte Herzlichkeit und Barmherzigkeit unter uns ist. Das erleben wir schon. Aber wir erleben auch immer und immer und immer und immer, wenn es uns nicht gelingt, dass das Unschönes hervorbringt. Bessere Eltern möchten wir sein, bessere Freunde, bessere Eheleute und auch bessere Kinder Gottes, bessere Geschwister und bessere Menschen an sich. Und oft liegt das Thema, das unter unserem Versagen liegt, verschüttet. Und in wenigen tiefen existenziellen Momenten schwimmt es dann oben auf dem See des Hingenommenen, dessen, was wir so akzeptieren über uns, auf dem See des Verdrängten, von dem wir denken, ach, es gibt es vielleicht doch nicht so, eigentlich ist es nicht so wichtig, ich kümmere mich auch nicht weiter drum. Aber dann treibt es plötzlich nach oben und wir schauen darauf, sehen es und sind schmerzlich berührt. Und der Umgang mit der schmerzhaften Erkenntnis, dass wir Jesus-Leute, wir Christen, es so oft genug nicht hinbekommen, so zu leben, wie es Jesus erfreuen würde, der Umgang mit dieser schmerzhaften Erkenntnis ist nicht einfach. Und es ist bei denen, die es mit Gott irgendwie ernst meinen, also die wirklich versuchen, mit Jesus zu leben und ihm ihr Leben auch zu übergeben und bei ihm zu bleiben, für die ist es nicht leichter. Denn der Umgang mit dem andauernden, sich wiederholenden Versagen ist eine Herausforderung an unseren Glauben, ist eine Herausforderung an den vergebenen Jesus, den Liebenden, den Nachsichtigen. Denn, und jetzt kommt's, wir selbst tun uns so schwer damit, uns zu vergeben. Wir halten es fast nicht für vergebbar, das dritte Mal den gleichen Fehler am gleichen Tag zu tun. Das Wiederkehrende, das bewusste Sündigen, das bewusste Schuldigwerden, das gewählte Sündigen fällt uns so schwer. Es fällt uns schwer, damit zurechtzukommen, dass wir tatsächlich heute so sind. Dass es nicht einfach nur eine schlechte Version von uns ist, nicht einfach nur irgendetwas, was wir in einem Moment der Schwäche getan haben, als wir nicht nachgedacht haben, sondern worauf wir zugesteuert haben und es ist passiert. Das ist das Problem. Und Petrus hat in diesem sehr wachen emotionalen Moment begriffen, er hat gesehen, er hat gefühlt, es ist aus ihm herausgebrochen, dass genau das geschehen war. Und vielleicht fällt es dir angesichts seiner Situation, und deswegen habe ich dieses Loch gebohrt in diese Geschichte hinein, vielleicht fällt es dir angesichts seiner Situation etwas leichter, deinem eigenen Schmerz zu begegnen. Mir zumindest geht es so. Ich fühle mich bei ihm in mehr als angemessener Gesellschaft mit meiner Wurstigkeit, mit meinem geistlichen Mangel an Siegeszug. Unter meinem Talar trage ich nämlich eine Jeans, wie ihr auch euch ganz normal anzieht. Wir sind alle so. Unter einer etwas frommeren Hülle steckt dann am Ende doch eine Frau oder ein Mann, wie überall auf der Welt. Und die Frage, ob wir das aushalten können, dass wir versagen, hat, glaube ich, eine tiefere Bedeutung als die Frage, ob Gott es aushalten kann. Denn ganz ehrlich, was denkst du denn, was er sich gedacht hat über dich? Über Petrus hat er gedacht, der wird versagen, der wird es nicht hinbekommen. Ich baue meine Kirche auf ihn. Er wird mir ins Gesicht lügen. Er wird sagen, den kenne ich nicht. Ich werde ihm meine gesamte Christenheit anvertrauen. Er wird einer der größten Missionare der Menschheitsgeschichte. So ist Gott damit umgegangen. Was denkst du denn, was er über dich gedacht hat? Dass du es hinbekommst? Dass du besser sein wirst, als du jetzt gerade bist? Vielleicht. Ich glaube aber nicht, dass er das erwartet hat. Ich glaube, er kennt dich recht präzise. Er weiß, wo deine Kindheitsgeschichte mal blöd abgebogen ist. Vielleicht durftest du nicht in die Badewanne, sondern musstest immer angezogen bleiben. Vielleicht haben deine Eltern dich nicht geliebt. Vielleicht wurdest du tatsächlich irgendwo falsch behandelt in deinem Leben. Vielleicht hast du aber auch eine super Kindheit gehabt und bist trotzdem irgendwie nervig geworden. Wer weiß? Es ist halt so, wie es ist. Wir sind halt, wer wir sind. Und wir haben bestimmt Möglichkeiten, besser zu sein. Aber wir sind, wer wir sind. Jesus ist mit Petrus ausdrücklichem, angekündigten und auch sauber durchgezogenen Versagen viel besser zurechtgekommen als Petrus selbst. Ihre nächste Begegnung hat rein gar nichts, überhaupt nichts von Vorwürfen oder Zurechtweisungen. Jesus hatte Petrus schon ins Herz geschaut und er hatte auf ihn gesetzt, obwohl er versagen würde. Und Jesus weiß, er weiß ganz genau, wer du heute bist. Und er liebt dich so. So wie du heute bist. In deiner Widersprüchlichkeit zwischen den heiligen Momenten und deiner Scham. Alles, aber auch alles kann er ertragen. Auch das, was du ihm nicht zumuten magst, weil du es selbst für unerträglich an dir hältst. Buße ist nicht vorher in Ordnung kommen und dann in einer gereinigten und schon besseren Version mit den kleinen Problemen unseres Lebens zu Gott zu kommen. Buße ist das Ablegen meiner kompletten Schuld, meines kompletten Versagens auf Jesus. Es geht um alle Schuld und manchmal in heiligen Momenten spüren wir sie auch und kommen voller Reue zu Gott und manchmal auch gefühllos und abgestumpft und ohne, dass wir das so richtig in der Tiefe unserer Existenz begreifen, was es bedeutet. Buße ist das Ablegen deiner kompletten Schuld auf Jesus. Im Abendmahl begegnen wir Jesus und wir geben ihm unseren Teil. Wir bringen ihm die Hässlichkeit unseres Lebens. Das, was uns selbst keine Freude macht und ihm vermutlich auch nicht. Und wir empfangen ihn als den Vergeber unseres Lebens. Den, der uns liebt, so wie wir jetzt sind. Und wie wir gewesen sind. Und sogar wie wir sein werden. Und wir glauben ihn als unseren Erlöser, als den, der alles, sein Leben dafür gegeben hat, damit du Vergebung empfängst und in Gottes Augen vollkommen rein und unbelastet sein darfst von allem, was du getan hast und noch tun wirst. Die Hoffnung, nein, der Glaube, den Jesus uns gelehrt hat, ist nicht der Glaube, dass wir es irgendwann mal hinbekommen. Das wird im Himmel passieren. Jesus hat nicht davon geredet, dass du eines Tages, wenn du dich entsprechend zusammenreißt, einen ganzen Monat hinbekommen wirst, in dem du keinen Mist gebaut hast. Davon hat Jesus nie geredet. Aber er hat von uneingeschränkter Liebe Gottes gesprochen. Und er hat angesichts deines wirklich eingeschränkten Gehorsams, angesichts unseres kompletten Versagens, davon gesprochen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, Gerettete, Erlöste, in die Ewigkeit Berufene und sogar in dieser Welt Berufene, um sein Reich zu verkünden, um Menschen einzuladen zur Vergebung und mit ihm zu leben, als Erlöste und Gerettete. Und so treten wir am Buß- und Bettag in der Spannung zwischen This is the air I breathe, alles liegt an Gott, und er aber weinte bitterlich. So treten wir in diese Spannung hinein und dürfen zu Gott kommen, wie wir heute sind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.